Die Zinsen steigen.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Verhandlungen laufen zwar, doch eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran lässt weiterhin auf sich warten. Dieser Konflikt hat die Energiepreise deutlich ansteigen lassen und mit ihnen auch die Inflationsrate. Der Anstieg der Inflation wiederum hat steigende Zinsen zur Folge. Was diese Kettenreaktion konkret bedeutet, das wollen wir in der heutigen Episode genauer beleuchten. Wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, lass uns am Anfang beginnen. Ich habe bereits erwähnt, dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran zu einem deutlichen Anstieg der Energiepreise geführt hat. Das haben wir auch schon im März in Episode 156 beleuchtet. Wo stehen wir aktuell?
Ja, schauen wir auf den Ölpreis. Sofort verfügbares Rohöl der Sorte Brent wird aktuell bei gut 90 Dollar gehandelt. Und gerne mache ich hier den Vergleich mit dem Jahreswechsel, denn da waren es noch um die 60 Dollar pro Barrel.
Jetzt laufen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ja bereits seit einiger Zeit. Gehen die Märkte denn von einer zukünftigen Entspannung aus?
Zumindest nicht von einer schnellen. Und das sehen wir an den Preisen für zukünftige Ölliefertermine. Der Dezember Future hat Mitte Mai ein neues Verlaufshoch bei 93 Dollar markiert. Und selbst der Juni des kommenden Jahres wird bei etwa 80 Dollar gehandelt. Es deutet also vieles darauf hin, dass die Ölpreise noch lange hoch bleiben werden.
Woran liegt es, dass die Normalisierung des Marktes in diesem Fall so lange dauert?
Da geht es nicht nur um die Öffnung der Straße von Hormus. Da geht es auch darum, dass die Förderung bei vielen Ölfeldern mangels Transportkapazitäten gedrosselt werden musste. Ein Ölfeld wieder hochzufahren, nimmt viel Zeit in Anspruch. Und häufig wird die frühere Förderkapazität dann nicht wieder erreicht. Dazu kommen Beschädigungen an Produktionsanlagen.
Also alles andere als ein positives Szenario. Neben dem Ölpreis spielt auch der Gaspreis eine entscheidende Rolle. Was beobachtest du hier?
Sofort verfügbares Gas ist gut 70% teurer als zum Jahresbeginn. Und selbst für den Liefertermin Mitte des kommenden Jahres ist Gas 40% teurer als zum Jahreswechsel.
Das klingt insgesamt ziemlich angespannt. Wie deutlich zeigen sich die Auswirkungen bisher in der Inflationsrate?
In Deutschland sind die Preise im März um 1,1% angestiegen, im April um weitere 0,6%. Damit war der März der Monat mit dem größten Einmonatsanstieg seit dem Jahr 2022. Und das war das Jahr, in dem der Ukraine-Krieg für ebenfalls stark steigende Energiepreise gesorgt hat. Die Jahresrate liegt aktuell bei 2,9%. Höher war sie zuletzt 2023.
Und ich vermute, diesen Anstieg der Inflationsrate beobachtest du nicht nur in Deutschland, oder?
Natürlich nicht. In der gesamten Eurozone haben wir mit einer Jahresrate von aktuell 3% einen ähnlichen Wert. In den USA liegt die Inflationsrate mit zuletzt 3,8% noch höher.
Und wovon gehst du aus? Werden die Inflationsraten noch weiter ansteigen?
Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Wenn wir hier auf die Eurozone schauen, im Mai des vergangenen Jahres hatten wir stagnierende Preise. Entsprechend wird jeder Anstieg die Jahresrate zunächst einmal weiter nach oben treiben.
Damit würden wir uns ja weiter vom 2%-Ziel der EZB entfernen. Was erwartet die EZB aktuell bei der Inflation?
Die letzte Prognose der EZB stammt noch aus dem März. Da ist die EZB im Basisszenario von einer Inflationsrate von 2,6% in diesem und genau 2% im kommenden Jahr ausgegangen. Das war aber relativ kurz nach dem Beginn des Iran-Konflikts. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die EZB diese Erwartungen im Juni nach oben anpassen wird.
Wenn Notenbanken ihre Inflationserwartungen anpassen, ziehen in der Regel auch die Zinserwartungen nach. Was bedeutet das konkret? Womit ist zu rechnen?
Zumindest die EZB wird hier weiterhin keine konkreten Zinserwartungen nennen. Anders sieht das ja immer bei der US-Notenbank Fed aus. Hier gibt es die DOTs. Das sind die Zinserwartungen der einzelnen Mitglieder des Offenmarktausschusses. Und diese werden im Juni aktualisiert. Hier wird es also doppelt spannend. Denn das ist dann auch die erste Sitzung der US-Notenbank, die vom neuen Fed-Präsidenten Kevin Warsh geleitet wird.
Die Märkte preisen ja ständig Zinserwartungen ein. Was wird derzeit konkret an den Börsen erwartet?
Tatsächlich so einiges. Wenn wir zunächst in den USA bleiben wollen, liegt die Markterwartung jetzt bei einer Zinserhöhung in diesem Jahr. Das ist insofern besonders spannend, da Donald Trump vom neuen Fed-Präsidenten ja Zinssenkungen erwartet.
Das könnte ein heißer Sommer werden. Der Hinweis an dieser Stelle, die US-Notenbank und ihren möglichen zukünftigen Vorsitzenden haben wir vor wenigen Wochen in Episode 159 ausführlich beleuchtet. Aber zurück zur Eurozone. Wie sind hier aktuell die Markterwartungen?
Bis vor kurzem wurden hier 3 Zinsschritte um jeweils 25 Basispunkte nach oben gepreist. Jetzt liegt die Konsenserwartung bei 2 Zinsanhebungen. Damit würde der Einlagesatz von aktuell 2% auf 2,5% steigen.
Bei den Notenbanken sprechen wir noch über mögliche Zinserhöhungen. Bei Staatsanleihen sind wir schon einen Schritt weiter. Staaten und Anleger spüren die steigenden Zinsen bereits. Wie deutlich sind diese Anstiege?
Lass uns in Deutschland starten. Als klassisch gilt ja immer die Laufzeit von 10 Jahren. Und hier ist die Rendite in der Spitze bis auf 3,2% angestiegen. Und das ist gleichbedeutend mit einem 15-Jahres-Hoch, also dem höchsten Zinssatz seit dem Jahr 2011.
Über die Perspektive der Anleger werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Zunächst möchte ich jedoch die Perspektive des Schuldners einnehmen. Und das ist in diesem Fall die Bundesrepublik Deutschland.
Und für die werden Schulden jetzt eben deutlich teurer. Im Mai musste bei der Emission einer neuen 10-jährigen Anleihe eine Rendite von 3,16% geboten werden. Vor 10 Jahren, im Mai 2016, waren das noch 0,14%. Betrachten wir die neue Anleihe als Prolongation der jetzt fälligen aus dem Jahr 2016, dann werden jetzt eben pro Jahr 3% mehr Zinsen fällig. Über die 10-jährige Laufzeit summieren sich diese Mehrkosten auf 30% des Kreditbetrages.
Das sind in der Tat immense Zusatzkosten. Hat Deutschland eine Möglichkeit, diese durch eine Anpassung der Laufzeiten zu reduzieren?
Nicht wirklich. Bei der Emission einer Bundesobligation mit 5-jähriger Laufzeit musste die Bundesrepublik jetzt im Mai eine Rendite von 2,85% bieten. Das war für die 5-jährige Laufzeit sogar die höchste Emissionsrendite seit dem Jahr 2009. Und wenn wir auch hier wieder die Prolongationsrechnung aufmachen wollen, vor 5 Jahren, im Mai 2021, lag die Emissionsrendite bei minus 0,61%. Hier liegen die Mehrkosten jetzt also bei fast 3,5%. Über die 5-jährige Laufzeit sind das gut 17% des Kreditbetrages.
Das sind keine guten Nachrichten für den deutschen Finanzminister. Muss sich auch der US-Finanzminister mit ähnlich hohen Zinsen auseinandersetzen?
Sogar mit noch höheren. Die 10-Jahres-Rendite ist im Mai bis auf 4,69% geklettert. Die gute Nachricht für die US-Politik ist hier, dass damit aber die Spitzenwerte der Jahre 2023 und 2024 nicht übertroffen wurden.
Wenn wir schon bei internationalen 10-Jahres-Zinsen sind, würde ich gerne den Blick auf weitere Länder richten. In Großbritannien belasten neben dem Inflationsanstieg auch politische Unsicherheiten. Wie stellt sich die Situation dort dar?
Eine 10-Jahres-Rendite von 5,2% ist gleichbedeutend mit dem höchsten Wert seit dem Jahr 2008. 2020 lag das Tief in Großbritannien noch im Bereich der Nulllinie. Also auch dem britischen Schatzkanzler werden die Schweißperlen auf der Stirn stehen.
Auch der Zinsanstieg im hochverschuldeten Japan ist immer wieder Thema. Wie sieht die aktuelle Situation dort aus?
Der Spitzenwert ist mit 2,8% zwar niedriger als in allen anderen Staaten, die wir diskutiert haben, es ist aber gleichzeitig der höchste Wert seit dem Jahr 1987, also seit 39 Jahren. Und wir müssen hier eben auch sehen, dass die Staatsverschuldung in Japan Ende des vergangenen Jahres bei 136% des Bruttoinlandsproduktes lag. Und trotzdem hat Japan im Vergleich mit anderen Staaten hier einen entscheidenden Vorteil.
Jetzt bin ich gespannt.
Ende des vergangenen Jahres hielt die japanische Notenbank 43% aller japanischen Staatsanleihen. Dieser Anteil geht zwar langsam zurück, aber dennoch zahlt Japan faktisch einen großen Teil seiner Zinsausgaben an sich selbst.
Lass uns hier gerne den Vergleich mit der Eurozone ziehen. Haben die Staaten dort ähnliche Unterstützungsmaßnahmen?
Nein. Einen so hohen Teil hat die EZB nie gehalten. Und der Bilanzabbau der EZB geht in hohem Tempo voran. Die EZB lässt ja ihre fälligen Anleihen aus den Kaufprogrammen aktuell auslaufen und kauft bei Fälligkeit keine neuen nach. Im April betraf das Wertpapiere im Wert von 51 Milliarden Euro. Das war damit der zweitgrößte Einmonatsabbau nach dem Oktober 2023. Der größte Teil dieser fälligen Anleihen kommt übrigens aus dem Pandemiekaufprogramm der EZB. Und von diesen 51 Milliarden Fälligkeiten im April haben sich 16 Milliarden auf deutsche Fälligkeiten bezogen.
Baut die EZB ihren Anleihenbestand denn weiter in diesem Tempo ab?
Das Tempo wird jetzt erstmal etwas geringer. In den Monaten Mai bis Juli liegen die monatlichen Fälligkeiten bei 25 bis 29 Milliarden.
Vereinfacht gesagt haben die Staaten der Eurozone aktuell zwei Möglichkeiten. Entweder sie finden neue Käufer für ihre Anleihen oder sie reduzieren ihre Schuldenquote. Wofür entscheiden sich die Euro-Staaten?
Ganz klar für Möglichkeit 1. An niedrigere Schulden denkt aktuell niemand. Die Staaten wollen ihre Bürgerinnen und Bürger so gut es geht von den hohen Energiekosten entlasten und nehmen dafür zusätzliche Kosten oder Einnahmeausfälle in Kauf. Deutschland hat gerade erst den Tankrabatt eingeführt. Den Staatshaushalt kostet diese Maßnahme etwa 1,6 Milliarden Euro. Aber damit steht Deutschland nicht alleine da.
Du hast bestimmt noch weitere Beispiele für uns.
Italien hatte bereits Mitte März einen Tankrabatt eingeführt. Und um weitere Entlastungen beschließen zu können, hat sich Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewandt. In diesem schlägt sie vor, Investitionen und Aufwendungen zur Bewältigung der Energiekrise vom Stabilitätspakt auszunehmen. Ebenso wie es die EU in der Vergangenheit für Verteidigungsausgaben getan hat. Dabei denkt Italien wohl an bis zu 1,5% des Bruttoinlandsproduktes, die für Entlastungsmaßnahmen ausgegeben werden sollen. Eine endgültige Entscheidung der EU, die gibt es dazu aber noch nicht.
Wenn wir über die Eurozone hinausschauen, wird auch international zusätzliches Geld in die Hand genommen, um die Belastung durch die hohen Energiekosten abzufedern?
Ein klares Ja. Japan plant einen Nachtragshaushalt, um die Kriegsfolgen abzufedern. Und auch hier geht es um Subventionen für Benzin und weitere Energieträger.
Es ist höchste Zeit, auf die Anlegerseite zu wechseln. Was bedeuten die gestiegenen Zinsen nun für die Anlegerinnen und Anleger?
Ganz simpel natürlich zunächst einmal, dass Anleihen über ihre Laufzeit mehr Rendite abwerfen. Wie attraktiv diese Rendite ist, hängt am Ende natürlich stark davon ab, wie sich die Inflation während der Laufzeit einer Anleihe entwickelt. Aber darüber hinaus ist natürlich klar, dass Anleihen im jetzigen Umfeld beim Kampf um Kapital auch zu einem immer größeren Konkurrenten für Aktien werden.
Erklär uns das gerne noch etwas genauer.
Eine Möglichkeit, Aktien und Anleihen zueinander ins Verhältnis zu setzen, ist das FED-Modell. Das vergleicht die Rendite von Anleihen mit der Gewinnrendite von Aktien. Die Gewinnrendite von Aktien ist sozusagen das umgedrehte Kurs-Gewinn-Verhältnis, also die Unternehmensgewinne geteilt durch den Kurs.
Und wie sehen die Bewertungen hier aktuell aus?
Starten wir mit Deutschland. Die Gewinnrendite des DAX liegt aktuell bei 5,7%. Zehnjährige Staatsanleihen werfen um die 3% ab. Nach diesem Modell sind Aktien weiterhin attraktiver. Die Schere zwischen beiden Anlageklassen ist aber bereits ein gutes Stück weit zugegangen. In anderen Regionen, in denen Aktien nicht so niedrig bewertet sind wie in Deutschland, sieht das aber anders aus.
Wo möchtest du gerne weitermachen?
Lass uns hier auf die USA schauen, denn dort haben wir tatsächlich ein anderes Bild. Beim US-Leitindex, dem S&P 500, liegt die Gewinnrendite aktuell aufgrund der hohen Aktienbewertung bei 3,6%. Und dieser steht eine Staatsanleihenrendite von 4,5% gegenüber. Hier müssen die Unternehmensgewinne in Zukunft also deutlich ansteigen, damit sich Aktien besser entwickeln können als Anleihen. Andernfalls stehen wir hier vor dem Comeback der Anleihen.
Nachdem du die Renditen bereits verglichen hast, lass uns zum Abschluss noch auf die Risiken schauen. Und passend zu unserem Podcast-Titel, wie sieht der Volatilitätsvergleich aus?
Das mache ich gerne. Und lass uns den wieder für den deutschen Markt anstellen. Vergleichen wir die historische Volatilität des DAX mit der des EBREX für Laufzeiten ab 10,5 Jahren. Über die vergangenen 360 Tage lag die Volatilität der Aktien bei gut 18%, die der Renten etwa halb so hoch. Langfristig erzielen Aktien höhere Renditen und schwanken dafür auch stärker. Wir hatten aber 2023-2024 eine Phase, in der die Volatilität am Rentenmarkt höher war als am Aktienmarkt. Von daher wird spannend, ob wir jetzt vielleicht zum Ausgleich auf eine Phase zusteuern, in der die Rentenperformance über der Aktienperformance liegt.
Das ist ein schönes Schlusswort für die heutige Episode. Damit sind wir am Ende angekommen. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wertvolle neue Einblicke liefern. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.